Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Corona hat ja nicht nur Nachteile. Wenn ich früher so in meine Bank gegangen wäre, hätte vorne an der Tür schon Probleme gegeben. Aber die Vorteile reißen ja nicht ab. Ne? Wenn ich in meinem Alter vor einiger Zeit eine junge Dame gebeten hätte, kann ich mal ihre Telefonnummer haben? Das hätte nur Stress gegeben. Wenn ich jetzt Dienst in unserem Café mache, ich kriege die reihenweise die Telefonnummer. Nein. Das liegt wohl an meinem Alter, dass nahezu alle Frauen, die mir begegnen, oder die meisten jünger sind. Predigt heute habe ich die Überschrift Covid-19, gibt es etwas Vergleichbares? Und dazu möchte ich aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 8 die Verse 1 bis 4 vorlesen. Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es. Werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Jesus aber sagte zu ihm: Nimm dich in Acht, erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Opfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Lass mich zuerst mal etwas zu dieser Krankheit sagen. Aussatz, eine der schlimmsten Krankheiten der damaligen Zeit bis weit in die Neuzeit hinein. Erst 1873 wurde in Norwegen der Erreger entdeckt und erst nach 1920 konnte man erste systematische Heilungserfolge verzeichnen. Damit will ich nicht sagen, dass der Erreger aus Norwegen stammt. Man hat ihn dann nur als Verursacher erkannt. Aber zur Zeit Jesu war ein Leprakranker gleich zweimal gestraft. Erstens durch seine Krankheit und zweitens, was vielleicht noch viel schlimmer war, durch die Art und Weise, wie man mit diesen Kranken umging. Denn dazu gab es das Gesetz. Die Wissenschaft schreibt von einer ersten Erwähnung circa 600 Jahre vor Christus in Indien. Das schreibt unsere Wissenschaft. Aber bereits im dritten Buch Mose gibt Gott dem Volk Israel klare Anweisungen, wie man dieses Unreinsein erkennt und was dann zu tun ist. Das war aber schon mindestens 1400 Jahre vor Christus, nicht erst 600 Jahre. Seit dieser Zeit galt für den Leprakranken, den Unreinen unter dem jüdischen Volk, Ausschluss aus der Gemeinschaft, Verlust aller seiner Rechte, unwürdiges Leben in zerrissenen Kleidern. Denn es war eine Vorschrift, die Kleider sind zu zerreißen. Das Haar ist offen zu tragen, der Bart darf nicht gepflegt werden. Der unreine Mensch musste, wenn er in die Nähe gesunder Menschen kam, permanent laut rufen: Unrein, unrein! Alles zu dem einen Zweck, die Gesunden rechtzeitig auf diesen Menschen aufmerksam werden zu lassen, damit dieser einer Berührung und damit möglichen Ansteckungen aus dem Weg gehen kann. Als Corona noch ganz weit weg war, noch in China, in Wuhan, glaubt, im zweiten Tag kam irgendwas in den Nachrichten, da ist was. ist meine Pflegetochter, der man ganz klar ansehen kann, dass beide Eltern Chinesen sind, in Düsseldorf in die Straßenbahn eingestiegen. Die ältere Dame neben ihr hat sie ganz laut aufgefordert: Können Sie sich bitte woanders hinsetzen? Man tut ja alles, damit man gesund bleibt, ne? Sie hätte wahrscheinlich in die Straßenbahn kommen müssen: Chinese, weil auf der anderen Seite der Welt ist da was passiert. Da war es noch nicht bei uns. Ein Aussätziger durfte sich nie mehr als auf 5 Meter nähern. Sollte ein solcher Mensch auch nur den Kopf in ein jüdisches Haus stecken, so war sofort das ganze Haus bis unter das Dach als unrein zu bezeichnen. Zeigte sich bei einem Menschen eine Art Hautausschlag, so musste er zum Priester gehen. Dieser hat ihn 7 Tage unter Quarantäne gestellt, um zu beobachten, ob diese Erscheinung wächst oder nicht. Eventuell wurde diese Zeit auch mehrfach verlängert, bis man zu einem klaren Ergebnis kommen konnte. Also so Quarantäneverordnung oder sowas ist keine Verordnung der Neuzeit, um die Bevölkerung zu quälen. Das wusste Gott schon vor 3.500 Jahren. 3.000 Jahre waren nötig, um zu erkennen, dass Lepra nur gering ansteckend ist. Die gesunde Welt machte lieber einen großen Bogen um diese Kranken. Wenn aber ein gesunder Mensch Kontakt mit Leprakranken hatte, ohne sich anzustecken, so galt er als ganz besonders von Gott geliebt. Der unreine Mensch galt im jüdischen Gemeindeleben als bereits tot. Und er wurde auch normalerweise als nicht mehr anwesend behandelt. 2 Strafen, die Krankheit und das Ausgesetztsein, der Aussatz, der Aussätzige, lebendig tot. Und der Kranke? Wie verhält sich nun der Kranke in dieser Bibelstelle? Es steht nichts davon in der Bibel, und ich habe mehrere Übersetzungen. In keiner steht, dass er Jesus durch Rufen vorher gewarnt hat: Hallo, ich komme jetzt gleich. Nein, entgegen allen Vorschriften fiel er vor Jesus auf den Boden. Er unterschritt ganz klar diese Grenze von 5 Metern. Aber die Worte, die er sprach, zeugten von einer tiefen Demut und von tiefstem Vertrauen. Demut und Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Jesus ihn nicht mit Steinen bewirft, wie es andere Juden und Rabbiner normalerweise zu tun pflegten. Und Vertrauen darauf, dass Jesus auch ihn, den Aussätzigen, den Todgeweihten, heilen kann. Aussatz war die einzige Krankheit, zu der es damals keine rabbinischen Vorschriften gab, wie man die Krankheit behandeln und heilen konnte. Die einzige. Zu allen anderen bekannten Krankheiten gab es: dann musst du so und dann musst du das und dann wird es wahrscheinlich wieder gut. Der Kranke kam demütig und bescheiden. Wenn du es willst, kannst du mich wohl heilen. Der Kranke kam voller Ehrfurcht zu Jesus. Er fiel vor ihm nieder. Das griechische Wort proskynein, das hier im Original steht, verwendete man im alten Griechenland für die Verehrung der Götter. Auch wenn dieser Mann ganz sicher nicht sagen konnte, für wen er Jesus gehalten hat, So wusste er aber wohl doch ganz sicher, dass er sich in der Gegenwart Jesu auch in der Gegenwart Gottes befand. Und Jesus Christus? Er empfand Mitleid und Erbarmen. Nach dem Gesetz durfte er diesen Mann gar nicht berühren. Nach dem Gesetz drohte Jesus nun ebenfalls die schreckliche Unreinheit und Ausstoß aus der Gemeinschaft, wenn er den Mann auch nur näher als ein paar Meter an sich heranließ. Und dennoch streckte er die Hand nach ihm aus. Nach der damaligen medizinischen Einschätzung ging Jesus das größte Risiko der Ansteckung ein. Und trotzdem berührte Jesus diesen Mann. Denn Jesus empfand nur eine Verpflichtung: zu helfen. Er kannte nur ein Gesetz, das Gesetz oder das Gebot der Liebe. Wie schon bei anderen Gelegenheiten setzt Jesus auch hier diese Verpflichtung und die Liebe über jedes Gebot, jedes Gesetz, jede Vorschrift. Für einen guten Arzt bietet jemand, der an einer ekelerregenden Krankheit leidet, keinen verabscheuungswürdigen Anblick. Ein Arzt fühlt sich durch ein krankes Kind nicht bedroht. Ein solcher Anblick, der zu Hilfe aufruft. Er weiß, dass dieses Kind Hilfe benötigt und er hilft mit allem, was in seiner Macht steht. Als junger Mensch habe ich immer gesagt, obwohl ich Krankenwagen am Wochenende gefahren habe und Unfallopfer von der Straße aufgehoben habe: wenn meine Mutter mal krank wird oder so, pflegen, das kann ich nicht. Popo abwischen, das kann ich nicht. Dann war ich ein bisschen älter. Meine Mutter hat Krebs bekommen, der auf wirklich richtig fiese Art hier an der Seite rauskam. Und sie war über ein halbes Jahr bei uns. Und ich habe ihr den Popo abgewischt, ich habe sie gepflegt. Meine Töchter mit 13, 15 und 17 sahen nur das liebende Gesicht ihrer Oma. Die haben den Krebs gar nicht gesehen. Wenn ein Arzt einen kranken Menschen sieht, sieht er die Aufforderung zu helfen. Wenn ein solcher Mensch vor Jesus auftaucht, überlegt dieser Jesus nicht: Moment, also da wurde das Abstand und das nicht und dann muss ich zum... Nein, der ist krank, der braucht meine Hilfe. Aber nach der Heilung, warum befahl Jesus dem Mann zu schweigen über das, was ihm geschah? Wie auch in anderen Stellen spektakulären Handelns von Jesus hat er die Betroffenen zum Schweigen aufgefordert. Erstens mal, weil dieser Leprakranke jedem hätte erzählen können: ich bin geheilt, und sie hätten ihn trotzdem gesteinigt, solange der Rabbiner ihn nicht für geheilt erklärt, solange er nicht den offiziellen Stempel hat, hätte es geheißen: du kannst mir viel erzählen. Und in dieser Zeit gab es immer und immer wieder Menschen, die bemüht waren, durch mehr oder weniger großen Aufstand Israel von der römischen Besatzung zu befreien. Das jüdische Volk war und ist sehr stolz. Und wenn nun eine solche Gruppierung versuchen würde, sich diesen mächtigen Jesus als Führungsperson zu eigen zu machen. Die Auswirkungen, die Reaktionen Roms wären ganz schnell zu einem Kriegszustand geworden. Rom hätte mit aller militärischer Macht versucht, einen solchen Aufstand niederzuwerfen. Und für seine eigentliche Aufgabe, die Rettung aller Menschen, konnte Jesus alles gebrauchen. Nur nicht eine solche Fehlleitung des Geschehens. Jesus wollte alle Menschen davon überzeugen, dass seine größte Macht die Liebe ist, nicht die brutale Macht an sich. Obwohl zweifellos ein Fingerschnipsen seinerseits hätte alle Römer sofort aus Israel weggetragen. Wären die Menschen der kommenden Jahrhunderte von einem solchen Werk wohl genauso angezogen worden wie von seiner Liebe? Zu viele Menschen sind auch heute noch nicht in der Lage, an die Tatsache der Auferstehung zu glauben. Was denkt ihr wohl, wie viele würden glauben, wenn in der Bibel steht und er hat so gemacht und alle Römer waren weg? Würden das mehr Menschen glauben? Klingt das glaubwürdiger? Jesus schickte den Mann, den geheilten Mann, zum Priester, damit dieser ihn nach den Vorschriften als rein einstufen konnte. Denn nur so konnte er zurück in die normale Gemeinschaft. Dieses Ritual ist im dritten Buch Mose, Kapitel 14, ganz genau beschrieben. Und wir? Ich? Jesus befahl dem Mann, diesen Reinigungsprozess zu durchlaufen. Jesus sagte dem Mann, er dürfe sich dieser damals gültigen Vorschrift nicht entziehen, damit er wieder in die normale Gesellschaft gleichberechtigt aufgenommen wird. Auch wir werden keine Wunder erleben, wenn wir die medizinischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und ihre Anwendungen nicht beachten, die uns zugänglich sind. Viele Gebote aus der Zeit Mose dienten der Reinlichkeit und damit dem gesundheitlichen Schutz der Menschen nach den damaligen Kenntnisständen. Erst wenn der Mensch alles in seiner Macht Stehende tut, wird sich die Kraft Gottes mit unserem Bemühen verbinden. Warum sollte Gott mehr zu unserer Heilung beitragen, als wir selber zu tun bereit sind? Natürlich können wir beten und sagen, Gott, nimm mal das Corona jetzt wieder weg und lass mich mal meine Bewegungsfreiheit und lass mich mal mit meinen Kumpels einsaufen und geh mich weg mit diesem komischen Mundschutz. Aber nimm den Corona weg. Warum sollte Gott das tun, wenn wir nicht bereit sind, ein kleines bisschen Sorgfalt walten zu lassen, so wie ihr es jetzt tut? Den Mundschutz aufbehalten, weil es könnte einer da sein, der es noch nicht weiß. Und es könnte einer da sein, der besonders empfindlich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Aber sich darauf berufen, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, also tue ich, was ich will, zum Abschluss dieses, nehmen wir diese Krankheit doch mal als Bild. Jede unserer Sünden, jedes unserer Vergehen und jede Übertretung unsererseits wäre als Bild gesehen ein Makel auf unserer Haut. Ich behaupte mal, das sind Altersflecken. Gehen wir davon aus, jede meiner Sünden, jede Übertretung, jede Notlüge würde so als so ein kleiner Fleck auf meiner Haut erscheinen. Auf unserer sonst so reinen Haut, wenn ich dann mal die Ärmel zurückschiebe und unter diesem Blick auf unsere Haut ohne Jesus schaue. Ganz ehrlich, meine Haut würde aussehen wie der Arm eines Aussätzigen. Übersät mit Geschwüren und Verrunkeln, vernarbten alten Wunden. Ich glaube, mit diesen Augen betrachtet würde nicht nur mein Arm so aussehen. Wir Menschen ausnahmslos würden nur noch tief verschleiert rumlaufen. Nicht, weil es unsere Religion verlangt, wie in manchen Ländern. Nein, weil wir nicht zeigen wollen, wie aussätzig wir aussehen. Niemand soll uns ansehen, wie viele Sünden wir auf unserer Haut zu zeigen haben. Wir müssten rufend, ja sogar schreiend durch die Straßen laufen, unrein, unrein. Wie heißt unsere Seuche heute? Corona? Vielleicht auch. Aber unsere großen Seuchen heißen heute Gleichgültigkeit, Neid, Missgunst, Gier. Das sind unsere Seuchen. Seuchen, die unsere Umwelt kaputt machen, die unsere Mitmenschen kaputt machen. Was sonst lässt Menschen in ihren Fabriken andere Menschen ausbeuten, sie in kleinsten Räumen, Wohnung genannt, zusammenfärchen und dafür dann auch noch horrende Mieten verlangen? Und die gleichen Menschen kommen daher in schicken Luxuslimousinen gekleidet in feinste Anzüge von Gucci oder von wem sonst, wo die Krawatte mehr kostet, als einer dieser armen Menschen in einer Woche verdienen kann. Und Lepra oder genauer Covid-19 kennt kein Arm und kein Reich. Die Flecken auf der Haut sind gleich. Gier macht die gleichen Flecken wie Mord oder wie Lügen oder was wir sonst noch so als sogenannte kleine Sünde bezeichnen. Haben Sie eigentlich gewusst, dass es bei Gott keine großen und Größenunterschiede der Sünde gibt? So von hier so bis da? Es gibt nur einen Begriff, Sünde. Alles macht die gleichen Flecken. Und dann kommt Jesus. Aber wenn wir uns voller Ehrfurcht vor ihm niederwerfen, wenn du willst, Jesus, wenn du willst, wissen Sie was? Jesus will. Als ich zu Anfang dieses Lied gehört habe, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Als ich dieses Lied das erste Mal vor einigen Jahren im Radio gehört habe, da habe ich nur gedacht, gib mir deine Telefonnummer, ich rufe dich mal an und sag dir, wer dir Sicherheit geben kann. Jesus will, ihn erbarmt unser Aussehen und unser Leiden. Und er macht uns rein, wenn wir es wirklich wollen. Schauen Sie dann einmal auf Ihren Arm, auf Ihre Haut, wenn Sie Jesus gesagt haben, wenn du wirklich willst. Wissen Sie, was ist? Wenn wir dann auf unseren Arm schauen, gibt es etwas Zarteres als eine Babyhaut? Weil so wird unser Arm, unser ganzer Körper aussehen, wenn Jesus Christus uns rein macht. So rein macht uns der Glaube an Jesus Christus, wenn wir es wirklich wollen. Er, Jesus, will das schon seit 2000 Jahren. In dem Lied hieß es auch einmal, nicht gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, sondern nicht vorgaukeln, aber in dem ähnlichen Sinn, tu wenigstens so, als wenn ich Sicherheit hätte. Das passiert uns mit Jesus nicht. Jesus gaukelt uns nicht vor. So hieß es, wieg mich in Sicherheit. Jemanden in Sicherheit wiegen, heißt ihm irgendwie vorzuspielen. Es ist Sicherheit, aber sie ist nicht wirklich da. Jesus will uns in seinem Arm wiegen. Und das ist Sicherheit. Und er verspricht uns, dass er uns rein macht. Im Laufe unseres Lebens. Nicht jetzt sofort mit allem. Stück für Stück. Aber mit dem Versprechen, mit der Sicherheit, wenn er mit uns fertig ist, und das ist der Moment, wo wir bei ihm sind, dann sind wir rein, dann haben wir diese Babyhaut, dann sind wir geschützt, dann kann uns niemand mehr angreifen, dann gibt es keine Krankheit mehr, keine Sorgen, keine Not. Und auf dem Weg dahin gibt es einen Jesus Christus, dem wir immer und zu jeder Zeit alles hinlegen können. Das bedeutet nicht immer, dass es dann sofort weg ist. Aber definitiv bedeutet es, dass er uns tragen hilft. Amen.